Ich möchte jetzt erfreulicherweise nicht einen Überblick über alle Leitlinien geben, die sind nämlich um die 50 Seiten lang, dann hätten wir sehr viel zu tun, sondern einen Filmriss und ein paar Aspekte beleuchten, die ich interessant gefunden habe. Ich gebe zu, die Auswahl ist subjektiv. Sie sehen ja schon einen der Faktoren für alle unsere Krankheitsentstehungen eigentlich, das ist die Adipositas abgebildet, dann eines, was alle Endoskopiker aus der täglichen Praxis kennen, die als harmlos eingestuften Divertikel. Die radiologische Manifestation, die wir von Professor Rand hören werden, und die mythischen Fasern. Hier sind das Pflanzenfasern in einem Teller. Bildrechte liegen bei der Uni Halle. Ja. Und ich möchte auch mit diesen Fasern ein bisschen beginnen, weil Fasern haben eine große Rolle gespielt in dem Mythos, dass man Divertikeln verhindern kann. Die begriffliche Definition: Divertikel ist ein Versteck, ein Nebenweg, logischerweise vom Darm eine Ausstülpung. Wir reden hier formal gesehen gar nicht von Divertikeln, sondern von Pseudodivertikeln, also einer nur inkompletten Ausstülpung, keine komplette Wandausstülpung, sondern nur eine Aussackung einer Innenschicht durch eine Wandschwäche, durch eine Durchtrittsstelle einer Arterie, wie es meistens heißt, und damit von einem falschen Divertikel. Und diese Teile, die sind logischerweise eine Öffnung, Sie sehen das hier als die schwarzen Punkte in diesem Schema, den Hals, das ist da, wo es eng wird in diesem gelben Profil, und dem Fundus oder der Kappe, die man radiologisch darstellen kann, im Ultraschall darstellen kann und die natürlich aufgrund der physikalischen Gesetze das größte Perforationsrisiko trägt und die auch perforieren kann, was dann immer für uns ein medizinischer Notfall ist. Und die offiziellen Formen der Divertikelerkrankung, das ist ein Kontinuum von fast ausschließlich harmlosen Darstellungen mit einigen ganz wenigen schwerkranken Krankheitsbildern. Beginnt also von der symptomatischen, unkomplizierten Divertikelerkrankung oder auch SUDD genannt. Das tut nur weh, es gibt kein CRP im Plasma, es gibt kein Fieber und es gibt auch sonst keine Morbidität, bis auf die Schmerzen, bildet sich oft und meist zurück. Dann gibt es unkomplizierte Divertikulitis, das ist ebenfalls eine ambulant zu behandelnde Erkrankung, die fast immer ohne Antibiotika besser wird. Man kommt natürlich dann immer in eine Frage, wie muss ich das kontrollieren, welche Bildgebung brauche ich Laborwerte. Und dann zur komplizierten, zu auch klinisch mit Peritonitis, mit starkem Druckschmerz, Abszedierung oder gar Perforation manifestierten Divertikulitis. Und wenn öfter eine Divertikulitis auftritt, gibt es die chronischen, die rezidivierenden Formen. Und das sind die Formen, über die Professor Prager dann sprechen wird, die eventuell einer Operation zugeführt werden. Im Gegensatz zu früher sind wir heute der Meinung, dass die erste schwere Divertikulitis auch die schwerste bleibt und nicht einer immer schwerer werdenden Sequenz mit einer Operation vorgebeugt werden muss. Und ein eigenes Kapitel widme ich der Divertikelblutung, die in den Nachtdiensten zu den wenigen wirklich aufregenden und sehr schwierig zu behandelnden Interventionen gehören. Smoldering Diverticulitis, Sie kennen das aus dem Myelom, das ist eine erst bei der Operation oder Obduktion gefundene Entzündung, die letztlich lange bestanden haben kann, vielleicht Auslöser von Krankheitsaktivität sein kann. Aber hier bin ich immer an der Morphologie orientiert, wenn Sie im CT oder im Ultraschall nichts finden, ist es nicht der Fall. Und Sie sehen hier rechts, vielleicht ein bisschen schockierend, aus einer Schädelausstellung die starke Affinität von Naturvölkern zu Fasern und Schädel. Ja, und leider ist das bei uns auch der Fall. Wir kriegen diese Fasern nicht mehr aus unserem Kopf, sage ich höflicherweise, heraus. Und seit 40 Jahren geistern diese Fasern durch die Welt und ich möchte ein bisschen über die Fasern sprechen. Weil die Divertikelerkrankung ist zwar häufig, wir alle essen Fasern, aber fast niemand isst ausschließlich Fasern und es ist sozusagen ein Dogma, je mehr Fasern, desto weniger Divertikel. Und einer der Vorzüge, dass ich mir jetzt nicht das gesamte Thema vorbereiten musste, ist, dass das heutige Wissen diese traditionellen Konzepte durchaus hinterfragt. Also das Konzept möchte ich Ihnen vorstellen, es war ursprünglich eine Hypothese aus einer nicht einmal Beobachtung, sondern aus einer falschen Beobachtung abgeleitet. Die Studien aus der Zeit der 70er Jahre waren eigentlich aus heutiger Sicht evidenzarm bis evidenzfrei, die Methoden unphysiologisch, die Fallzahlen gering, würde heute wahrscheinlich nicht einmal die Ethikkommission passieren, hat sich aber hier in einem ganzen Schwanz von Faserlehre quasi manifestiert. Die erste Studie ist von der Beobachtung ausgegangen, dass Afrikaner weniger Divertikelkrankheit haben als Europäer, vor allem Briten. Jetzt weiß keiner, woran das liegt. Man hat das auf die Diät zurückgeführt, ohne zu berücksichtigen, dass die Lebenserwartung in Zentralafrika zu diesem Zeitpunkt um 20 Jahre geringer lag, dass es weniger Adipositas gegeben hat und man hat auch nicht gewusst, was die Afrikaner tatsächlich verzehren. Das heißt, es wurde rein hypothetisiert, dort gibt es weniger Divertikel und mehr Fasern, ergo muss ein kausaler Zusammenhang bestehen. Und die meisten Studien kommen aus Großbritannien und haben das mehr oder weniger repliziert. Sie sehen aber hier die methodischen Schwächen. Man hat also symptomatische Patienten interviewt und mit gesunden Besuchern verglichen. Das ist natürlich nicht zulässig. Man sollte ja nur Kranke mit Kranken und Gesunde mit Gesunden vergleichen. Und vor allem, wenn Sie eine Vergleichsgruppe von Besuchern im Krankenhaus auswählen und keinen Barium-Einlauf machen und sagen, Sie können kein Divertikel haben, ist das ein statistischer Fehler. Ja? Die nächste Studie aus Skandinavien publiziert, hat Symptome ohne Morphologie-Nachweis mit gesunden Freiwilligen, wo überhaupt kein Ausschluss erfolgt ist, verglichen. Auch da hier kann man sagen, ist die Evidenz äußerst gering und alle diese Studien haben die Faserkonsumation berücksichtigt. Eine Lancet-Studie hat eine gesunde Vegetariergruppe analysiert und mit einer Patientenliste aus einer Hausarztpraxis abgeglichen. Sie können sich vorstellen, dass das nicht unbedingt deckungsgleiche prämorbide Voraussetzungen waren. Man hat nicht angepasst für die Faktoren Alter, Grundkrankheit und Body Mass Index. Und auch die griechische Studie in GATT publiziert, hat eine Barium-Einlaufgruppe mit einer Nicht-Barium-Einlaufgruppe verglichen und somit haben alle diese Studien, die diese Faserhypothese entstehen haben lassen, schwere methodische Fehler und sind aus heutiger Sicht aus dem Evidenzkorpus auszuschließen oder digital ins Nirvana zu befördern. Bis heute ist es strittig, welche Faktoren tatsächlich kausal mit Divertikelerkrankung assoziiert sind. Wir glauben zu wissen, Obstipation erhöht den Druck. Man sieht also ab und zu Patienten, die sich mühen, einen Stuhl zu produzieren. Tatsache ist, die Evidenz zeigt, es ist vielmehr die Diarrhoe, die mit Divertikelerkrankung assoziiert ist. Wir wissen auch nicht, welche der vielen Fasern hier eine Rolle spielen, wie das Amen im Gebet, auch vor jeder Koloskopievorbereitung, keine Nüsse essen, keine Samen essen. Also ich frage Professor Prager, hast du jemals einen Samen in einem Divertikel gefunden? Nein. Ja. Also das ist alles nur Good Will, aber wenig Evidenz. Auch die Kolon-Transit-Zeiten sind bei Divertikelerkrankung erhöht. Das widerspricht also unserer Annahme, dass die verkürzt. Adipositas ist ein Risikofaktor, kommen wir drauf. Bewegungsarmut leben ist natürlich ein Risiko für viele Krankheiten und auch für Adipositas. Da gibt es natürlich Cross-Correlation. Die Bakterien werde ich beleuchten. Die Rolle der prophylaktischen Operationen ist wenig abgesichert, ist nicht mein Thema. Und andere Ernährungsfaktoren, jetzt Frau Magister Schmidt, beleuchten. Diese Studie hat vor wenigen Jahren erst wirklich aufgeräumt mit dem Mythos der Fasern. Und ich bin dann bald fertig mit den Fasern. Sie sehen hier die Divertikulose unterteilt nach Diät und physischer Aktivität. Man sieht sogar die Faseresser, hier mit Quartile 4 rechts, haben ein höheres Risiko für die Divertikelerkrankung. Hier ist es das einzige signifikante Motiv, viele Fasern zu essen. Auch eine andere Analyse derselben Studie zeigt eigentlich, dass die nicht korrigierte, aber auch die korrigierte Menge an Fasern das Risiko, Divertikel zu haben, 1,8-fach erhöht. Das ist eine Querschnittstudie, keine randomisierte Studie und es könnte ja sein, dass diese Patienten mit den Divertikeln den Rat bekommen haben, Fasern zu essen. Diese Fehlermöglichkeit besteht. Trotzdem glauben wir zu wissen, dass die Fasernhypothese auf tönernen Füßen steht und heute eigentlich nicht aufrechterhalten werden kann. Das heißt, eher Durchfall und eher viele Fasern essen waren assoziiert mit Divertikelerkrankung. Keine Zusammenhänge wurden gefunden zwischen den klassischen Risikofaktoren Fett, rotes Fleisch, inzwischen ist gezeigt worden, dass dieses rote, prozessierte Fleisch bei einem Drittel der Männer durch genetische Risikofaktoren Kolonkarzinomrate erhöhen kann, aber bei zwei Drittel nicht. Auch physische Aktivität hat hier keinen Einfluss gehabt und vorbestehende Divertikulose interessanterweise. Das heißt, diese Studie empfiehlt, die Hypothesen, die uns bisher geleitet haben, zu hinterfragen. Im Übrigen gilt das auch für Kolonpolypen. Eine recht berühmte New England-Studie hat untersucht, ob es etwas bringt, nach der Diagnose von Kolonpolypen Faserkapseln oder Fasertabletten zu schlucken. Nein, es bringt nichts. Sie haben nicht weniger Polypen nach 3 Jahren in der Kontrollkoloskopie durch die Einnahme von Fasern. Das heißt, wir scheinen diese Fasern zu überschätzen. Unstrittig hingegen ist, dass die Adipositas unser Begleiter ist, unserer zivilisatorischen Entwicklung. Und Sie sehen hier vielleicht von hinten nicht ganz scharf, es sind also die von den Divertikelkrankheiten befallenen Länder, wo es gleichzeitig eine lange Lebenserwartung und eine hohe Adipositasrate gibt, die auch diese Adipositas quasi in den letzten 30 Jahren extrem vermehrt haben. Das heißt, Sie sehen hier, geht es in den USA, links sind die Frauen, rechts die Männer, Entschuldigung, umgekehrt, links die Männer, rechts die Frauen, von ca. 10% auf 30% der Bevölkerung, aber auch in früheren Drittweltstaaten sind die Divertikeln und die Adipositas im Vormarsch. Und die Zusammenhänge möchte ich ganz kurz beleuchten. Ein anderes Phänomen wird ja häufig von Versicherungsmathematikern quasi kritisch eingebracht. Wir haben zu viele alte Menschen. Das ist der Hauptgrund, warum wir viele Divertikeln diagnostizieren. Wir haben einfach durch unser Gesundheitssystem die Möglichkeit, viele gesunde Junge auch gesund alt werden zu lassen. Und Sie sehen hier diese schreckliche Tannenbaumpyramide links. Die gibt es in Indien heute immer noch so. Bedeutet ja letztlich, dass pro Generation ein Drittel abstirbt. Das kann nicht unser Ziel sein. Und dieser Überhang der Alten ist ein Erfolg der Medizin, nicht ihre Panacea. Und aus diesem Grund, glaube ich, ist die Prognose hier nicht, wie die Versicherungsmathematiker sagen, der Tannenbaum, sondern noch mehr Patienten mit Divertikelerkrankungen. Das heißt, alte Menschen, auch alte gesunde Menschen, sind von Divertikeln besonders betroffen. Postmortem-Untersuchungen, die sind ja angeblich genauer, zeigen, dass 30-40% der 65, aber 50-70%, also mehr als jeder Zweite, der über 75-Jährigen Divertikel aufweist. Und heute sieht man das als degenerative Erkrankung, als eine von vielen, die den Bewegungsapparat betrifft, die das Gehirn leider betrifft, aber auch den Darm. Und die wichtigsten Risikofaktoren, möchte ich Ihnen noch zeigen, sind offenbar auch genetisch mitdeterminiert oder durch Lebensstilfaktoren zu beeinflussen. Das ist das schwache Bindegewebe, Druck im Sigma und die Genetik. Ein neuer Aspekt, relativ neuer Aspekt, ist auch die Rolle der Innovation. Sie wissen, dass das Nervensystem mitaltert mit uns und dass offenbar, obwohl die Präparate teilweise aus OP und so weiter gewonnen wurden, durch Entzündung vielleicht beeinflusst sind, doch eine eingeschränkte Signalübertragung des Vagus eine Rolle spielen dürfte. Es ist auch früher die Vagotomie geübt worden und diese Menschen hatten oft im Alter Durchfall. Und es könnte sein, dass eine chronische Denervation mit eine Rolle spielt, diesen Muskeltonus zu reduzieren, die Durchtrittsstellen zu schwächen und die Divertikelbildung entstehen zu lassen. Jeder von Ihnen, der koloskopiert, weiß von der rektalen Untersuchung, dass die alten Menschen einen viel, viel geringeren Muskeltonus auch im Rektum haben. Diese Grafik zeigt Ihnen den Zusammenhang zwischen ganz unterschiedlichen Dingen, nämlich der Schädigung der mitochondrialen DNA, der Zytochrom-C-Oxidase und der Aufnahme von Divertikeln. Hier scheint es auch eine fast Kausalität zu geben. Das sollte auch nur einen degenerativen Prozess reflektieren, der genau mit dieser Divertikelerkrankung korreliert, wie immer das jetzt auch kausalitätsmäßig ausschauen kann. Diese Studien zeigen sehr interessanterweise, es gibt Deletionen, Mutationen, die die Bindegewebsstörung auslösen, die also überall im Körper manifest wird, dysmorphes Gesicht, hyperflexible Finger sehen Sie hier. Diese Krankheiten, in der Kinderheilkunde wahrscheinlich besser bekannt als in der Erwachsenenmedizin, Ehlers-Danlos kennt wahrscheinlich jeder. Und hier kommt es auch im Kindesalter schon zur Divertikelbildung bis zur spontanen Darmperforation. Und das ist wahrscheinlich ein Modell, von dem wir wesentlich mehr lernen können als von den Fasern. Das heißt, eine Schwäche des Bindegewebes, sei sie angeboren oder erworben, ist offenbar ein Risikofaktor. Rechts unten sehen Sie eine Simulation. Wenn Sie $5,000 haben, können Sie die Software erwerben, können einen jungen Menschen bitten, ein Selfie zu machen und dann auszurechnen, was 30 Jahre nach Rauchen mit ihm passiert. Angeblich macht das traumatische Erfahrungen. Sie sehen hier jedenfalls, das Rauchen ist ebenfalls ein Risikofaktor. Die Gesichtsalterung geht voraus, aber genauso wie das Gesicht altert der Darm. Die elastischen Fasern werden schlaff, die Falten bilden sich und das ist ebenfalls assoziiert mit Divertikelbildung. Also Rauchen ist ein weiterer Faktor, von dem wir wissen, dass das Risiko steigt. Das intestinale Mikrobiom ist heute quasi in aller Munde, sprichwörtlich gesehen zumindest. Die Funktionen sind multipel, es könnte sich um Sekundärveränderungen halten. Die Kausalität ist immer sehr schwierig herzustellen, aber was wir wissen, ohne Mikrobiom haben wir Probleme, unser Immunsystem aufrechtzuerhalten, schädliche Bakterien zu unterdrücken. Denken Sie daran, im Pflegeheim ist nach einem Jahr das intestinale Mikrobiom komplett verändert, könnte damit zu tun haben, dass unsere Vorschriften verlangen, fast steriles Essen auszuteilen. Und diese Patienten sind es, die immer wieder Durchfallserkrankungen bekommen. Und hier ist sicherlich auch ein Zusammenhang zu Divertikeln zu sehen. Allerdings bei 800 bis 1000 Spezies ist es sehr schwierig, eine herauszuisolieren, die für Divertikulose Verantwortung tragen soll. Aber wir werden sicher noch sehr viel lernen in den nächsten Jahren. Die Profile der Zytokine sind bei allen, die übergewichtig sind, Richtung Proinflammation verschoben. Der oxidative Stress nimmt zu. TNF-Alpha spielt natürlich eine Rolle, aber auch der erhöhte intraabdominelle Druck durch die Fetteinlagerung könnte eine Rolle spielen. Diese Bacteroidetes genannten Keime hier rechts, bei Kindern aus Afrika blau markiert, bei Kindern aus Florenz nicht nachweisbar, nehmen ab bei Adipositas, nehmen ab bei westlicher Ernährung, nehmen wieder zu, wenn sie Diabetes behandeln, nehmen zu, wenn sie abnehmen. Und hier dürfte auch eine Rolle bei der Divertikelerkrankung sein, zumindest als Assoziation. Kausale Studien sind mir nicht bekannt. Sie sehen das Mikrobiom, es ist ein Neugeborener über die ersten 800 Lebenstage verfolgt, entwickelt sich, lernt und verlernt im Alter wieder die Diversität. Das heißt, die Diversität, die Aufrechterhaltung einer möglichst breiten Bakterienflora ist mit Gesundheit assoziiert. Wenn Sie entzündliche Darmerkrankung haben, geht das zurück. Wenn Sie sehr alt sind oder in einem Pflegeheim sind, geht das ebenfalls zurück, macht Sie vulnerabel für Blutungen, Infektionen und wahrscheinlich auch Divertikelerkrankungen. Sehr unbekannt, aber trotzdem sehr, sehr wichtig für die lokale Kontrolle einer inflammatorischen Erkrankung, sei es chronisch entzündliche Darmerkrankung, sei es Kolonkarzinom oder hier die Vertikeln, sind die Immunabwehrmechanismen und die physischen Abwehrmechanismen, die wir ganz ignorieren. In der Pathologie kommen sie nicht vor, weil das Formalin löst diese Schichten auf. Also ich habe immer nur so Zelloberflächen gesehen bei der Darmhistologie, aber in Wirklichkeit ist das ja viel komplexer. Es gibt zwei Schichten, die also den Stuhl physisch von der Oberfläche trennen. Die hier eine ist sogar mit bakteriziden Substanzen, die hier aus diesen Paneschen Körnerzellen freigesetzt werden und mit dem Mucus, mit Mucopolysacchariden durchzogen. Und hier sind von Stange und Mitarbeitern aus Stuttgart bekannte Defensine am Werk. Wenn Sie Mutationen haben, kriegen Sie viel häufiger Morbus Crohn. Und das ist alles noch nicht untersucht, ist aber ein neuer Aspekt, den wir unbedingt wissen müssen, weil interessanterweise auch Vitamin-D-Defizienz zu einer Schwäche von Defensin und Katalizidinsekretion führt. Das heißt, die lokale Immunantwort im Darm ist natürlich verantwortlich für Divertikulitis oder nicht. Die ist ebenfalls ein neuer Aspekt, den ich beleuchten möchte. Nachdem wir hier keine Logik-Session haben, kann ich diesen Graph nicht von links nach rechts erklären. Es soll nur zeigen, dass alles miteinander zusammenhängt. Ja? Also zwischen gesunden Kolon und kranken Kolon steht das Mikrobiom. Ob das jetzt immer primär oder sekundär ist, ist eine andere Frage. Ich habe gesehen, dass Läsionen von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa in der Regel bakterienfrei sind, weil die Immunaktivierung dazu führt. Aber es ist wahrscheinlich die Zwischenphase. Gestörte Barriere, gestörte Defensine, gestörte Abwehr, die dazu führen, dass die Divertikulose in die Vertikel rübergeht. Das ist gleich die Frage, was ist ein Faktor, der dazu führt, dass eine Divertikelerkrankung zu einer Divertikulitis führt? Was sind die Prädiktoren? Und hier ist ebenfalls mit Vorurteilen, wie das vor allem die Alten trifft, aufzuräumen. Lediglich das jüngere Alter hat sich in dieser Studie, die 2000 Veteranen umfasst hat, mit einem erhöhten Risiko assoziiert. Alles, was sonst klassischerweise als Risikofaktor gilt, ist offenbar nicht kausal oder nicht in der Beobachtung mit einer Progression zur Divertikulitis assoziiert. Sie hatten hier sogar unter 40-Jährige, nur ganz wenige, 21, und die sind statistisch gefährdeter im Laufe des Lebens. Sie haben auch mehr Zeit dazu, eine Divertikulitis zu entwickeln. Aber die Interpretation ist interessant. Die konventionellen Risikofaktoren treffen überhaupt nicht zu. Und nicht 20-25%, wie aus der Zeit vor der Routinekoloskopie, das waren koloskopierte Patienten, sondern lediglich 10% oder weniger entwickeln überhaupt in ihrem Leben eine schwere Divertikulitis. Und wenn man diese Daten im Kopf hat, lässt man sich natürlich wesentlich weniger leicht zu einer prophylaktischen Operation überzeugen. Ich zeige Ihnen, glaube ich, noch die Grafik hier. Nein, die ist jetzt schon übersprungen. Etwas Notfallmedizinisches, Divertikelblutung. Das ist eine untere Blutung, eine Blutung distal des Treitschen Bandes. Und Divertikeln spielen hier eine ganz große Rolle, die sicher größer wird, weil unsere Gefäßmediziner so aggressiv in der Blutverdünnung geworden sind und die Guidelines immer aggressiver werden. Das sind sehr viele Blutungen und sehr viele Notfälle. Und es ist immer sehr schwierig, diese Patienten zu stabilisieren. Blutungsquelle ist in der Regel arteriell, auch bei der Divertikelerkrankung. Angiodysplasien, Divertikel und ischämische Colitis sind die Hitliste. Ja, über 75% müssen Sie wissen, sistieren spontan, mehr noch, wenn Sie die Antikoagulation beenden. Aber Sie haben doch bei bis zu einem Drittel Rezidivblutungen und das Rezidivrisiko ist nicht null, aber es gibt schlechte Prognosemodelle. Ich denke, Professor Rand wird das noch beleuchten, die akute Divertikelblutung. Ich zeige nur die Rolle der Medikamente. Vergessen Sie nicht, viele Menschen nehmen NSAR ein, Das ist ein großes Risiko, weil nicht nur die mukosale, sondern auch die hämostatische Toxizität hier zu tragen kommt und die Thrombozytenaggregation die Blutungsneigung vermehrt. Auch die Divertikelkrankheit könnte angeblich mit Opioiden und Glukokortikoiden assoziiert sein. Bei den Blutungen ist das von den Studienlagen nicht so eindeutig. Ich möchte mich hier nicht lange aufhalten. Die meisten Patienten sind hämodynamisch stabil, müssen stabilisiert werden. Die auslösende Blutverdünnung muss rückgängig gemacht werden und sie können in Ruhe mit der Darmlavage beginnen. Bis 90% sind das. Wenn der Patient immer wieder blutet, machen Sie eine Koloskopie nach guter Vorbereitung. Sie müssen gut vorbereitet sein, damit Sie es finden. Wenn der Patient noch stabil ist, können Sie auch eine rasche Koloskopie machen, wie das in Österreich erfreulicherweise etabliert ist. Nur Patienten, die lebensbedrohlich bluten, sollten nach einer kurzen Gastroskopie eine sofortige Koloskopie ohne Vorbereitung bekommen. Die Clip-Applikation ist sicherlich heute die Domäne der Blutstillung. Voraussetzungen sind, dass der Patient einigermaßen stabil ist, oft im Nachtdienst. Injizieren können Sie, um besser zu sehen, Adrenalin. Koagulationsmethoden in Asien mehr verbreitet wie bei uns. Die Hot Biopsy-Zange zum Beispiel oder neu der Hemospray machen eine Blutstillung im Divertikel und Sie können bei diesen Patienten eine akute Blutstillung erreichen. Clip ist statistisch wirksamer als andere Hemostase-Methoden, auch bei der Divertikelblutung, auch wenn man sich das vielleicht nicht so gut vorstellen kann. Es ist meistens genau marginal an diesem Hals die Arterie, die blutet und Sie können sie clippen, besser als Injektionstherapien, thermische Stillung. Was immer zu Diskussionen führt, ist die Barium-Applikation. Das ist vor allem auch deswegen, weil wir unsere Radiologen lange Jahre missbraucht haben, die Bariumtherapie durchzuführen. Das ist keine radiologische Diagnostik. Die Divertikel sind ja meistens bekannt. Es geht darum, hier eine physische Blockade, sozusagen einen Finger, der drauf drückt, zu erzeugen. Und ich habe mich auch gewundert, dass die Evidenz relativ gut ist für die Bariuminjektionstherapie. Doppelschweres Barium als Einlauf. Sie müssen kein Bild machen. Wenn Sie unbedingt ein CT des Bauchs machen wollen, bitte vorher machen. Nachher sehen Sie jahrelang nichts mehr aufgrund von Artefakten. Aber wenn das gelingt, können Sie evidenzmäßig relativ gut eine Blutstillung erreichen. Das ist also keineswegs anekdotisch. Es gibt Studien dazu, die aber von der Medizin nicht ernst genommen werden. Also wenn Sie wie hier zum Beispiel eine Blutstillung nicht durchführen können, weil Sie hier diffuse Gefäße haben, ist das hier möglich gewesen. Und ich zeige Ihnen einige Studien, darunter aus Mistelbach von Franz Schulz und Mitarbeitern, die gezeigt haben, dass therapeutischer Barium-Einlauf die Blutung stoppen kann. Ja? Aber Sie müssen den Patienten nicht ins Röntgen oder CT transportieren, Sie können das gleich auf der Station applizieren. Kommen wir zum Schluss zur Divertikulitis. Die klinischen Parameter sind Ihnen bekannt, es ist relativ leicht, das zu diagnostizieren, sozusagen eine Appendizitis auf der falschen Seite. Entzündungsparameter sind erhöht, lokale Abwehrspannung, meistens im Gegensatz zur Appendizitis, die 8% der Menschen kriegen, ist das wesentlich weniger häufig und wird von selber wieder gut. Es kann auch Begleitsymptome geben, die Sie auch gerne nachlesen können. Man kann das auch einteilen, wenn man sehr genau systematisch ist, aus Zeitgründen überspringen wir das, aber Sie sehen hier asymptomatisch, unkompliziert, kompliziert, katastrophal, chronisch. Ja? Das heißt, hier gibt es einige Stadien und am Schluss steht die Blutung als absoluter Notfall, hier nach den deutschen Richtlinien von Typ 0 bis Typ 4 unterteilt. Also wenn Sie jetzt im Nachtdienst sagen, ich habe eine Typ 4 Blutung, oder Typ 4 Divertikulose, dann weiß jemand, was zu tun ist. Es gibt Differentialdiagnosen, verständlicherweise alles, was sich im kleinen Becken abspielt. Da ist die Anamnese ein wesentlicher Punkt, wenn der Patient ansprechbar ist und stabil genug. Es gibt auch nicht entzündliche Differentialdiagnosen. Reizdarm kann man eher ausschließen. Das Kalprotektin kann hier helfen. Das ist bei Divertikulitis natürlich sehr hoch, aber auch bei entzündlicher Darmerkrankung. Und alle anderen chirurgischen Erkrankungen werden Sie ohnehin noch hören. Auch urogenital und andere Erkrankungen können hier verwechselt werden, sodass wir immer eine Bildgebung brauchen. Auch nicht mein Thema, wo es errannt wird, das abhandeln. Das hat sich hier umgedreht, aber es zeigt Ihnen jedenfalls das Risiko, im Leben eine schwere Divertikulitis zu entwickeln. Und die ist nicht sehr hoch. Die blaue Linie sind die Jungen und die orange Linie sind die alten Veteranen. Und Sie sehen, das ist unter 10%. Ja, nachdem die meisten alt waren, nur 42 Junge waren, ist das in Wirklichkeit eine deutlich seltenere Erkrankung, als man bisher geglaubt hat. Also Voraussetzung der Behandlung ist die gute Einschätzung, prognostisch, wie gesagt, die Blutung muss eingeschätzt werden, Schnittbildverfahren sind erlaubt, Ultraschall und CT. In Deutschland gibt es eine große Tradition, bei uns eher eine kleine Tradition der Ultraschalldiagnostik. Ambulant können Sie bei unkomplizierten Patienten problemlos behandeln, Risiko sollte moderat sein, Patient sollte Compliance aufweisen und Sie sollten selber nachschauen können. Bei diesen Patienten ist es konservativ möglich, sie zu stabilisieren. Dauert meiner Erfahrung nach 3 bis 5 Tage. Antibiotika in Österreich sehr gerne verschrieben, sollten unter dem Hinblick dieses Mikrobioms, das sich sehr leicht stören lässt, nur den schweren und komplizierten Fällen verschrieben werden. Sehr gut bekannt in Österreich und nicht einer eigenen Erwähnung möglich oder nötig sind die Lokaltherapeutika, nicht resorbierbare Antibiotika, sind auch evidenzbasiert. Wer es genauer wissen will, kann ca. 50 Seiten deutsche Leitlinien studieren, ist zugänglich ohne Gebühr. Zeitrahmen würde es hier sprengen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Hauptaussagen dieses Vortrags sind, die neuen Daten widerlegen eigentlich vieles, was wir geglaubt haben. Also nicht die Obstipation, die Diarrhoe ist assoziiert mit Divertikel. Weder der Adipositas noch das Alter wurden erkannt. Die nervale Hypoinnervation dürfte auch ein neuer Faktor sein. Und akute Divertikulitis kann von asymptomatischen zu Divertikeln zu chronische Divertikulitis führen. Die Rolle von Diät wird noch beleuchtet, die Mikrobiota wie überall ist unklar. Hier ist eine sehr einfache Hypothese, wir sind zu zivilisiert. Man spricht ja auch von Zivilisationserkrankungen. Und hier hat ein amerikanischer Mediziner gemeint, in Afrika ist es nicht so schlimm, da macht man sofort einen Flatus und entledigt sich seines Stuhls. Stellt sich das halt so vor. Und wenn wir das auch täten, hätten wir keine Divertikel. Ich hoffe, ich habe Ihnen gezeigt, dass es nicht so einfach ist und möchte mit einem Smiling Colon schließen.